Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Willkommen, sagt Julia Reimer. Die Umweltminister der Bundesländer wollen über die künftige Verteilung der milliardenschweren EU-Agrargelder mitentscheiden. Und sie fordern ein Mitspracherecht gegenüber den Agrarministern. Das meldet heute die Osnabrücker Zeitung. Die Beziehungen zwischen den Ministerien beider Fachrichtungen sind nicht überall die besten, insbesondere nicht auf Bundesebene. Und wie sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze eine weitere Agrarreform vorstellt, hören Sie gegen Ende dieser Sendung. Doch zuerst blicken wir auf den Stand der Atommüll-Endlagersuche. Zuhören lohnt sich, denn potenziell kommt ganz Deutschland außer dem Saarland in Frage. Wir sprechen über den Shuda, ein preisgünstiges E-Auto aus China, das der ADAC aber nicht als besonders sicher einstuft. Wir stellen Ihnen vor, wie engagierte griechische Fischer gegen die Plastikmüllmassen im Mittelmeer ankämpfen. Und im Verbrauchertipp geht es um Nachrüstsätze für Pedelecs. Deutschland sucht ein Atommüllendlager für hochradioaktive Abfälle für 27.000 Kubikmeter stark strahlenden Müll. Gegen Ende September hat die zuständige Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, sogenannte Teilgebiete in Deutschland ausgewiesen. Dabei kam raus, außer im Saarland kommen derzeit tatsächlich Lagerstätten in allen Bundesländern dafür in Frage. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder stellte deshalb gleich das ganze Suchverfahren in Frage und kündigte an, die geologischen Fachbehörden in Bayern würden jeden Schritt bei der Suche genau überprüfen. Wie groß der Widerstand der Länder gegen die neue Endlagersuche tatsächlich ist, wurde gestern Abend in einer Online-Debatte diskutiert. Axel Schröder war dabei.
Das nationale Begleitgremium, das NBG, soll Vertrauen schaffen. Seine 18 Mitglieder stammen aus Politik und Wirtschaft, aus Kirchen, der Wissenschaft, aus Umweltgruppen. Das Ziel, eine kritische Begleitung des Suchverfahrens für ein Atommüllendlager. Eine der beiden NBG-Vorsitzenden ist die Münchner Politikprofessorin Miranda Schröers. Sie erklärt, warum nun die Haltung der geologischen Landesbehörden zur Endlagersuche abgefragt wurde.
Man wollte wissen, wie das aus Sicht der geologischen Dienste wahrgenommen war, ob Probleme in diesem Prozess aus deren Sicht gegeben hat, ob da Lücken sind, was erfüllt werden müssen. Und was man auch für die Zukunft aus diesem Prozess lernen kann.
Denn es sind die jeweiligen Landesbehörden, die ihre Daten an die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE, liefern, die dann ihrerseits die potenziellen Endlagerstandorte auswählt. Dr. Johannes Birner ist mit der Zusammenarbeit zufrieden. Birner leitet den Geologischen Dienst in Berlin und ist Vorsitzender des Direktorenkreises der staatlichen geologischen Dienste in Deutschland.
Insgesamt ist das Feedback, das ich hier erhalten habe, und das kann ich auch aus unserem Bereich bestätigen, also aus meinem staatlichen geologischen Dienst, dass wir in sehr guten und sehr konstruktiven Zusammenarbeit mit der BGE sind. Der Datenaustausch hat nach anfänglichen Schwierigkeiten, glaube ich, inzwischen auch sehr gut funktioniert.
Für die weitere Verengung bei der Endlagersuche auf bestimmte Regionen regt Birner jedoch an, zusätzlich einen wissenschaftlichen Beirat einzurichten.
Wir als staatliche geologischen Dienste könnten uns vorstellen, dort eine Rolle zu spielen, also da vielleicht jemanden zu entsenden aus dem Direktorenkreis, um eben sicherzustellen, dass das alles auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft durchgeführt wird.
Bislang ist allein die Bundesgesellschaft für Endlagerung mit Sitz in Salzgitter für die Auswertung der Geodaten aus den Ländern verantwortlich. Überprüft werden deren Entscheidungen aber auch von der bei der Endlagersuche federführenden Behörde, dem Bundesamt für die sichere Endlagerung. Über die Methodik der BGE ließe sich natürlich debattieren, sagt Steffen Karnitz, einer der Geschäftsführer der BGE, und das sei in der Vergangenheit auch schon passiert.
Das weiß auch Herr Birner, das hat er auch deutlich gemacht, dass auch in der Vergangenheit schon es viele Möglichkeiten gegeben hat, dieses Verfahren wissenschaftlich zu begleiten. Die geologischen Landesdienste haben die Fachkompetenzen für die regionalen geologischen Formationen und insofern ist uns auch sehr daran gelegen, die Kompetenz der Landesämter in den weiteren Verfahrensschritten zu berücksichtigen und gleichzeitig deutlich zu machen, am Ende muss die BGE entscheiden, das wissen auch die Landesämter. Und das kann in unterschiedlichen Gremien funktionieren. Die grundsätzliche Forderung, das Verfahren wissenschaftlich zu begleiten, die ist sinnvoll und das leben wir auch schon tagtäglich.
Seit Karnitz Behörde Ende September letzten Jahres die sogenannten Teilgebiete, also potenzielle Endlagergebiete, öffentlich gemacht hat, arbeiten die geologischen Landesbehörden an jeweils eigenen Stellungnahmen zum Auswahlverfahren der BGE. Und diese Stellungnahmen könnten im Einzelfall auch dazu führen, dass Gebiete, die bislang im Zwischenbericht der BGE als Endlagergebiete ausgewiesen wurden, dann herausfallen.
Selbstverständlich, das ist ein lernendes Verfahren und es ist so, dass der Zwischenbericht eben ein Zwischenbericht ist.
Jochen Stey von der Anti-Atom-Initiative Ausgestrahlt geht davon aus, dass die Verfahrenskritik aus den Ländern zum Teil recht fundamental ausfällt.
Ich weiß zum Beispiel gerade von Bayern, dass dort das entsprechende Landesamt schon eine ganze Reihe Papiere vorgelegt hat. Die sind noch nicht öffentlich, aber die nehmen das argumentativ ganz schön auseinander, was die BGE da gemacht hat. Und ich denke, das machen andere Bundesländer genauso. Also man geht jetzt erstmal auf so eine fachliche Ebene, einer fachlichen Auseinandersetzung und versucht darüber, diesen Zwischenbericht der BGE auch ein Stück zu widerlegen.
In jedem Fall werden die Einschätzungen aus den geologischen Landesbehörden schon im Februar von allen Interessierten diskutiert werden. Dann findet, allerdings nur online, die erste von insgesamt 3 Teilgebietskonferenzen statt.
Jochen Stey hörten Sie mit seinen Forderungen in Ausgestrahlt im Beitrag von Axel Schröder zu der Frage, wie die Suche nach einem Atomendmülllager in Deutschland von sich geht. Es fährt elektrisch und damit umweltverträglich und es ist das, was die Schwaben gerne ein Schnäppchen nennen. Gerade mal für knapp über 10.000 Euro ist das Elektroauto Schuda SA01 zu haben und zwar seit kurzem auch auf dem deutschen Markt. Was auf den ersten Blick preisgünstig und nachhaltig daherkommt, sollte jedoch abgewogen betrachtet werden. Der Automobilclub ADAC hat den elektrogetriebenen Flitzer aus China nämlich einem Sicherheitstest unterzogen. Und Thomas Wagner, wie sind denn die Ergebnisse einzuordnen?
Naja, das geht schon mal los, dass dieses Fahrzeug den sogenannten Elchtest nicht bestanden hat.
Bereits ab etwa 70 km/h ist das Fahrzeug beim Ausweichtest ins Schleudern gekommen, hat sich nicht mehr abfangen lassen. Grund ist das fehlende ESP.
Ja, und ESP steht für Electronic Stability Control, also für ein elektronisches Stabilitätssystem in kritischen Fahrsituationen. Dass das neue chinesische Elektroauto Schuda SA01 damit nicht ausgestattet wurde, ist nach Ansicht von Johannes Boos vom ADAC alles andere als zeitgemäß. Der ADAC hat das Fahrzeug einem umfangreichen Sicherheitstest unterzogen, denn der Schuda SA01 ist vom Verkaufspreis her ja wirklich ein Schnäppchen. Abzüglich Umweltprämie bietet ein Händler aus Neuss das Fahrzeug für knapp über 10.000 Euro an und das ist deutlich günstiger als nahezu alle anderen vergleichbaren Elektrofahrzeuge. Aber dem ADAC fällt die Sicherheitsausstattung des Fahrzeuges viel zu niedrig aus. Nochmals Johannes Boos.
Bereits ab etwa 70 km/h ist das Fahrzeug beim Ausweichtest ins Schleudern.
Das war der falsche Ton. Jetzt versuchen wir es nochmal.
Schuda SA01 hat keine Airbags, kein ESP, keine Sicherheitssysteme wie Notbrems- oder Spurhalteassistenten. Das Fahrzeug darf in der EU nur verkauft werden, weil es im Rahmen einer Kleinserienzulassung auf den Markt kommt.
Ja, und genau 200 Fahrzeuge dieses Billigautos aus China mit elektrischem Antrieb sind gegen Ende des vergangenen Jahres tatsächlich auf den deutschen Markt eingeführt worden. Und eine Kleinserienzulassung unterliegt nicht den gleichen strengen Kriterien wie eine generelle Zulassung für weitaus höhere Stückzahlen. Mit seiner Kritik an den Sicherheitsmängeln des Schuda SA01 war sich der ADAC in guter Gesellschaft. Zahlreiche Fachzeitschriften weisen ebenfalls auf die Sicherheitsmängel hin, so zum Beispiel auch Automotorsport. Eigentlich selbstverständliche Systeme wie Airbags oder ESP sind nicht an Bord, heißt es dort auch kritisch. Immerhin aber sei der Schuda SA01 mit einem Anti-Blockiersystem ausgestattet. Auch Professor Ferdinand Dudenhöfer, Leiter des Car Centers Automotive Research in Duisburg, sieht das Ganze kritisch.
Schuda SA01 hat keine Airbags, kein ESP.
Das ist die Tücke mit dem Billigtechnik hier.
Diese Sicherheitsmängel muss man sehr, sehr ernst nehmen. Das macht keinen Sinn, Fahrzeuge heute auf den Markt zu bringen, die zum Beispiel kein ESP oder andere Dinge haben.
Ja, und selbst als Zweiter oder für den Stadtverkehr eignet sich das chinesische Fahrzeug eigentlich eher weniger. Man könnte ja sagen, Elektroantrieb umweltfreundlich, aber gleichwohl die Sicherheit dominiere.
Diese Sicherheitsmängel muss man sehr, sehr ernst nehmen. Das macht keinen Sinn, Fahrzeuge heute auf den Markt zu bringen, die zum Beispiel kein ESP oder andere Dinge haben. Die Sicherheitsmängel sind vorhanden und jeder, der in der Stadt Auto fährt, sollte auch berücksichtigen, dass es Fahrradfahrer gibt, dass es Fußgänger gibt, dass man dort viel mehr Sicherheitstechnologien braucht, als wenn man mit 80 Kilometer auf der Landstraße fährt. Von daher Vorsicht bei solchen Angeboten.
Und selbst als Zweitauto für den Stadtverkehr eignet sich das chinesische Fahrzeug eigentlich eher weniger. Denn auch gerade dort komme es sehr auf Sicherheit an. Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Im ADAC-Test hat das Nachladen nicht richtig funktioniert. Dazu vielleicht nochmals ADAC-Sprecher Johannes Boos.
Antriebsbatterie verspricht zwar eine akzeptable Reichweite von rund 200 Kilometern, die geringe Ladeleistung sorgt jedoch für unzumutbar lange Ladezeiten.
Ja, und das ist eine Beobachtung, die sich auch im Testbericht von Automotorsport wiederfindet. Dort ist von 13 Stunden für eine Nachladung des Akkus zu Hause die Rede. Der ADAC hat zudem auch Synchronisationsprobleme des chinesischen Autos mit öffentlichen Ladesäulen hierzulande ausgemacht. Also kurz und gut, ein kritisches Produkt, das da auf dem Markt ist. Und die Forderung ist eigentlich ganz klar, eigentlich an den Gesetzgeber, dass man Kleinserienzulassungen mit den gleichen Sicherheitsstandards bedenkt und belegt, wie das bei richtigen Autos auch der Fall ist. Zurück ins Studio.
Thomas Wagner informierte. Der Grieche, 26 Jahre alt, Lefteris Arapakis, will das Mittelmeer vom Plastikmüll befreien. Und er hat sich dafür Verbündete gesucht. Die Fischer, die sowieso ständig zentnerweise Plastikmüll in ihren Netzen haben, die aber diesen Müll dann auch an Land bringen sollten. Der junge Grieche schickt ihn dann weiter an Recyclingfirmen und hat jetzt einen Preis der Vereinten Nationen dafür erhalten. Aus Athen, Thomas Bohrmann.
Der Fischkutter Nikolaos läuft im Hafen von Kerazini bei Athen ein. Vorne an Deck sortieren die Fischer die frisch gefangenen Kalamari und Meerbrassen. Hinten an Deck türmt sich der Plastikmüll, den die Fischer als Beifang in ihrem Netz hatten. Hatten sie mehr Fisch oder mehr Plastik?
Plastik.
Plastik, antwortet Kapitän Panayotis Diakakis. Flaschen, Tüten, alte Fischnetze, alles, was du dir vorstellen kannst, sagt er. Sogar ein 4 Meter langes Plastikboot hatten sie in ihrem Netz. Jetzt lehnt es, von Muscheln überzogen, an der Reling des Kutters. Früher hätten die Fischer solchen Plastikbeifang gleich wieder zurück ins Meer geworfen. Jetzt aber liefert Kapitän Diakakis den Plastikmüll beim Jungunternehmer und Umweltschützer Lefteris Arapakis ab, dem Kämpfer für ein plastikfreies Mittelmeer. Der 26-Jährige hat schon viel erreicht.
We are now at 11 port. We work with 145 of these boats. It's like 750 fishermen.
Wir sind in 11 Häfen aktiv. Wir arbeiten mit 145 Booten zusammen, auf denen insgesamt 750 Fischer arbeiten, sagt er. Und die holen Monat für Monat etwa 12 Tonnen Plastikmüll aus dem Mittelmeer. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sagt Lefteris Arapakis, das rettet Tieren das Leben. Denn vor allem abgerissene oder weggeworfene Fischernetze töten.
Fischernetze sind aus dem hochwertigsten Plastik hergestellt. Die halten 600 Jahre lang. Und genauso lange töten diese Netze weiter, weil sich Fische darin verfangen oder Meeressäugetiere wie Wale oder Delfine oder auch Meeresschildkröten. Wir wissen nicht, wie viele Tiere in solchen Netzen sterben, aber es sind Hunderttausende Meeressäuger in jedem Jahr.
Every year. Die Fischer bekommen fürs Plastikmüllsammeln etwas Geld und sie zeigen damit, dass sie Teil der Lösung sein wollen und eben nicht Teil des Problems, sagt Lefteris Arapakis. Recyclingfirmen machen aus alten Fischernetzen ganz neue Produkte.
Yeah, many things, such as socks, swimming suits, the mask I'm currently wearing, furniture. It's a lot of stuff.
Socken, Badehosen, die Atemschutzmaske, die ich gerade trage, Möbel. Lefteris Arapakis staunt selbst, was man alles aus Plastikmüll herstellen kann. Allerdings, kostendeckend ist Plastikmüllrecycling nicht. Deshalb klopft Lefteris Arapakis bei möglichen Sponsoren an, bei Stiftungen oder bei multinationalen Konzernen mit Erfolg. Dem Nestlé-Konzern zum Beispiel ist ein plastikfreies Mittelmeer auch etwas Geld wert. Und Lefteris Arapakis ist sicher, das Geld ist gut angelegt. Wenn wir nämlich nichts tun würden, dann wäre es im gesamten Mittelmeer bald so wie an Bord des Kutters von Kapitän Diakakis.
By 2050, there will be more plastic than fish in the sea.
Im Jahr 2050 wäre mehr Plastik als Fisch im Meer. Das aber will Lefteris Arapakis verhindern und kämpft für ein plastikfreies Mittelmeer. Viele trauen ihm zu, dass er das schafft. Auch die Experten vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Deshalb haben sie Lefteris Arapakis aus Athen mit dem UNO-Umweltpreis ausgezeichnet als Young Champion of the Earth. Als junger Champion für unsere Erde.
Thomas Baumann berichtete. Bauernproteste haben Konjunktur und es ist gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten, wer da protestiert. Für die jüngsten Blockaden der Zentrallager einiger Discounter und Supermärkte zeichnet vor allen Dingen Landschaft Verbindung verantwortlich. Eine neu gegründete bunte Truppe aus mittelgroßen und großen Agrarbetrieben, darunter auch konventionelle Schweinemastbetriebe. Die wohl regelmäßigste Demo seit Jahren ist jedoch die Wir haben es satt Demo, zu der die eher kleine Höfe vertretende Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL, Bioanbauverbände, Bioläden, Tierschützer und Umweltverbände aufrufen. Sie ziehen traditionell am ersten Samstag der Grünen Woche am Messegelände vorbei durch Berlin. Doch in diesem Jahr ist die Agrarmesse Grüne Woche nächste Woche auf ein 2-Tage-Digital-Event geschrumpft. Dieter Nürnberger hat heute Morgen der Pressekonferenz von Wir haben es satt zugehört. Keine Grüne Woche, keine Demo.
Frau Reimer, ganz so ist es nicht. Die traditionelle Grüne Woche findet dieses Jahr aus Pandemiegründen natürlich nicht statt. Sie ist virtuell an 2 Tagen angesetzt und die inzwischen traditionellen Proteste der Wir haben es satt Bewegung sind natürlich auch deutlich geschrumpft. Aber immerhin soll etwas stattfinden, vor allem im Internet, aber auch auf der Straße und zwar wie gewohnt am Sonnabend. Auch mit Traktoren soll wieder demonstriert werden. Und in den vergangenen Jahren waren es ja stets Zehntausende, die da kamen. Diesmal werden es vor Ort nur wenige sein, mit Abstand und Mundschutz. Es wird eine Protestkundgebung vor der CDU-Parteizentrale und dann später auch vor dem Kanzleramt geben. Und bundesweit sollen die Leute ihre Fußabdrücke als Bilder senden. Und diese werden dann wohl tausendfach an Wäscheleien aufgehangen, präsentiert werden. Also viel Symbolik, aber zumindest Protest für eine grundlegende Wende in der Agrar- und Ernährungspolitik, die wird es auch dieses Jahr geben.
In diesem Jahr ausdrücklich dabei Gewerkschafter der NGG, der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten. Das sind die Schlachthofarbeiter, richtig? Und mit welchen Forderungen?
Die Gewerkschaft ist in der Tat dieses Jahr erstmals als Gast dabei und der NGG geht es vor allem um die Arbeitsbedingungen in den Betrieben der Fleischverarbeitung, der Massentierhaltung. Hier wurden ja 2020 durch die Corona-Infizierten innerhalb der Belegschaft einzelner Betriebe die ungenügenden konkreten Arbeitsbedingungen mehr als deutlich. Johannes Specht, der ist Leiter der Tarifabteilung bei der NGG, sagt, es gehe in der Ernährungs- und Lebensmittelwirtschaft nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern eben auch um soziale.
Seit Jahrzehnten erleben wir einen Niedergang der Arbeitsbedingungen. Wir erleben eine Tarifflucht der Unternehmen, eine massive Zunahme von Werkverträgen und Leiharbeit. Und das alles mit dem Ziel, billige Arbeitskosten zu erreichen. Teilweise hatten wir Zustände, die an den Beginn des Kapitalismus erinnert haben. Menschen, die in der Tat am Stück 16 Stunden gearbeitet haben für einen Hungerlohn, sich schimmelige Wohnungen geteilt haben, Lohnraub, Einschüchterung, völlige Erschöpfung erlebt haben.
Und durch das seit Januar geltende Arbeitsschutzkontrollgesetz sollen ja nun die schlimmsten Missstände beseitigt werden. Das erkennt die NGG auch ausdrücklich an. Doch es solle nun eben auch in Tarifverhandlungen für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen in dieser Branche gekämpft werden.
Heute hält auch das Bundesumweltministerium einen Agrarkongress ab. Die Beziehungen zwischen Bundesumweltministerin Schulze und Klöckner liegen bei Insektenschutz und Glyphosatausstieg ziemlich über Kreuz. Kamen da heute Signale in Richtung Agrarministerium?
Der Kongress hat gerade erst begonnen, aber ein Schwerpunkt sind natürlich die noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen zur EU-Agrarreform. Und hier ist es ja so, dass die Mitgliedstaaten der EU künftig mehr Gestaltungsspielräume haben werden. Es geht also auch um die nationale Umsetzung. Und hier zeigt es sich schon, dass Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD, sich als treibende Kraft versteht.
Ein deutscher GAP-Strategieplan, der darf kein Sammelsurium sein, gespeist von Wünschen einzelner Interessengruppen. Es dürfen auch nicht die Fehler des Greening wiederholt werden mit seinen wirklich mageren Ergebnissen für die biologische Vielfalt. Wir sollten damit klare Regeln für die Honorierung gesellschaftlicher und Umweltleistungen der Landwirtschaft schaffen.
Und dann fügte sie auch noch hinzu, dass man gegenwärtig leider dazu aus dem CDU-geführten Landwirtschaftsministerium zu wenig höre. Das mag natürlich auch ein wenig Vorwahlkampf sein, aber auch die Wir-haben-es-satt-Bewegung sprach am Vormittag von CDU-Ministerin Julia Klöckner als einer Ministerin, die zu wenig tue, um Nachhaltigkeit in der Agrarpolitik wirksam zu verankern.
Forderungen an die EU-Agrarreform, Dieter Nürnberger informierte.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Gute Elektrofahrräder kosten deutlich über 1.000 Euro, aber mit Nachrüstsätzen aus dem Internet lassen sich auch ganz normale Fahrräder mit einem Zusatzmotor aufrüsten. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Wer ein altes Fahrrad zum Elektrorad aufrüsten möchte, findet auf den großen Internetmarktplätzen wie eBay oder Amazon inzwischen erstaunlich viele Angebote. Meist kommen die dann aus Fernost, erklärt Lenz Nölkel, der solche Sets für das Online-Magazin TechStage getestet hat.
Wenn man sich das aus China bestellt, vielleicht aus einem europäischen Lager eines chinesischen Online-Shops, dann fängt man bei 200, 300 Euro an. Und hört irgendwo Pi mal Daumen bei 600, 700 Euro auf.
Im Set enthalten ist dann oft ein komplett montiertes neues Vorderrad.
Und in dem ist ein Motor drinnen, ist ein Akku drinnen und eine Verkabelung, die man sich entlang seiner Lenkstange festmacht. Da ist eine kleine Kontrolleinheit mit einem An-Aus-Taster und damit hat man eigentlich schon ein E-Bike.
Der Umbau geht bei dieser Variante erstaunlich schnell und ist auch für Laien leicht zu machen, sagt Nölkel.
Vorderrad raus, neues Rad rein, Kabel entlang der Lenkerstange legen, ungefähr eine Viertelstunde.
Doch so einfach der Umbau auch ist, dass sowohl der Elektromotor als auch der Akku im Vorderrad verbaut sind, ist eher eine Notlösung. Denn allein das Vorderrad wiegt dann häufig schon 8 Kilogramm, sagt Technikexperte Nölke.
Wenn man das heben und wuchten möchte, merkt man das die eine oder andere Treppe. Es ist aber auch beim Fahrgefühl was ganz anderes. Ein Vorderrad schlägt natürlich mit einem höheren Gewicht auch gerne mal nach links und rechts stärker aus, als wenn es ein geringeres Gewicht hat. Das heißt, wenn der Akku noch größer wäre, dann könnte man damit gar nicht zurechtkommen.
So ist die Akkuleistung dann allerdings eher bescheiden.
Unser Testgerät hat mit einer Trittunterstützung ungefähr 12 bis 15 Kilometer geschafft. Das ist nicht viel.
Ein gutes Pedelec schafft in der Regel mindestens das 3- bis 4-fache. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC rät von solchen Nachrüstlösungen allerdings dringend ab.
Die Nachrüstsätze alleine sind technisch oft in Ordnung. Kompliziert ist es im Verbund mit einem Fahrrad, das nicht dafür hergestellt wurde.
Sagt ADFC-Technikexperte René Philippek.
Die Vorderradgabel und der Rahmen sind halt nicht darauf ausgelegt, die Belastung, die Beschleunigungsleistung und die eingeleitete Kraft an dieser Stelle auf Dauer zu verkraften.
Außerdem werden Pedelecs in der Regel deutlich stärker genutzt als normale Fahrräder, weil der Elektromotor das Fahren so angenehm macht.
Wir kennen Fälle von ganz enormen Kilometerleistungen, die Leute mit Pedelecs fahren. Und darauf sind einfach viele Fahrräder nicht konstruiert. Es passieren viele Stürze, weil Bauteile oder Rahmen oder Gabeln brechen, die unter normalen Umständen, wenn es als normales Fahrrad gefahren würde, eben nicht aufgetaucht wären.
Juristisch ist das Ganze ebenfalls heikel, warnt Philippek. Zwar darf ich grundsätzlich mein eigenes Fahrrad nachrüsten, wer Nachrüstungen für andere übernimmt oder umgerüstete Fahrräder verkauft, gilt allerdings als Hersteller, der für die Produktsicherheit verantwortlich ist.
Deswegen sind zum Beispiel eben auch Fachhändler, die solche Nachrüstungen anbieten, in einer ganz schwierigen Situation. Wenn dann nämlich was passiert, dann stehen sie voll in der Haftung als Hersteller.
Auch deswegen bieten hierzulande nur wenige Fahrradhändler solche Umrüstungen an, glaubt ADFC-Experte Philippek.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Nach zwei Wochenenden mit Schneetouristen beklagen die Bauern Schäden auf ihren Feldern, weil hunderte Autos darauf parkten, sich festfuhren und hunderte sich auf bestimmten Wiesen und Feldern zum Rodeln knubbelten. Also erstmal hingucken, dann rodeln. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.